Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe einen Artikel gelesen in der Zeitung und da geht es darum, dass der PSA-Test schadet mehr, als er nutzt. Der PSA-Test ist eine Diagnose, eine Früherkennung von Prostatakrebs. Und wieso also ein Test schaden sollte, als mehr als er nutzt, das ist heute die Diskussion, die ich mit dem Chefarzt von der Paramed aus Baar diskutieren möchte. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Simon Feldhaus.
Dankeschön, danke.
Du bist ja auch spezialisiert im Bereich der Onkologie, in der Krebstherapien und praktizierst du diesen PSA-Test. Und wann und wieso und warum und was heißt das mit diesem Artikel?
Ja, also ich bin kein Onkologe, ich bin Allgemeinmediziner, aber ich habe sehr viele onkologische Patienten in der Begleitbetreuung und allem. Aber auch als Hausarzt ist dieser PSA-Test eine unserer, sagen wir mal, zentralen präventiven Maßnahmen, Aufgaben bei älteren Männern. Älter heißt so ab 50.
Ja, begonnen. Danke. Genau. Danke wie immer.
Das ist ein Laborwert, abgekürzt prostataspezifisches Antigen. Also das ist ein Wert im Blut, der gemessen wird, der mit dem Organ der Prostata zusammenhängt. Mhm. Und erstmal relativ banal, wenn das Organ sich vergrößert, weil sich die Zellen vermehren, das passiert beim älter werdenden Mann aufgrund der Veränderung auch der Hormone, und mehr Zellen da sind, also mehr gebildet werden, dann steigt dieser Wert an. Das ist schon mal das Erste.
Das heißt, das ist ja nicht irgendwie...
Das ist nicht erstmal per se gar nicht schlimm. Das heißt, wenn man den älter werdenden Mann langsam begleitet und misst, was jetzt keiner macht, aber ich würde jetzt jedes Jahr vom Alter von 45 an diesen PSA-Wert messen, werde ich eine ganz langsame Erhöhung feststellen. Die kann dann auch, wenn die Prostata, es gibt ja manche Fälle, gutartig einfach ein bisschen zu groß wird, dann steigt der Wert auch ein bisschen mehr als normal an und dann ist das so ein erster Warnzeichen. Da tut sich was in der Prostata, da muss man einen Ultraschall machen und alles ist erstmal gut. Jetzt ist eben der Punkt, wenn sich in der Prostata Krebs entwickelt, also Prostatakrebs, also Zellen entarten, dann teilen die sich schneller, entartete Zellen teilen sich schneller als gesunde Zellen. Und weil die sich schneller teilen, steigt dann auch der PSA-Wert logischerweise auch an und sogar ein bisschen schneller. Das ist schon mal die Basis. Deswegen kann es sein, dass, wenn jetzt also alles ist gut und auf einmal misst man, also der PSA-Wert sollte so unter 1 sein, idealerweise sogar unter 0,1. Aber so ab 50 unter 1 sagt man nie, gar nichts. Jetzt auf einmal ist es gewesen, jetzt bei dem nächsten Test ist der PSA-Wert 8. Also von 1 auf 8 innerhalb von 1 oder 2 Jahren. Also mehr, deutlich mehr als verdoppelt. Dann ist das ein erster Risikopunkt, wo man sagen will, wenn er dann noch weiter rauf geht, jetzt geht es dann los. Also okay, das könnte Prostatakrebs sein, jetzt muss man. Und das ist an sich erst schon mal nichts Negatives. Das ist die Idee eigentlich grundsätzlich von diesem PSA-Wert. Das heißt, wenn der immer klar wäre, wenn der wirklich so einen Wert anzeigt, dann ist das wahrscheinlich Prostatakrebs. Und man weiß, dass Prostatakrebs ein Potenzial hat, natürlich den Körper sehr krank zu machen. Da können Absiedelungen in Knochen passieren und. Dann ist es natürlich schön, je früher man das erkennt, desto besser kann man das behandeln. Das ist die positive Seite. Also erstmal per se ist dieser PSA-Wert ein wichtiger präventiver Faktor. Und deswegen gilt es auch heute so eine Art, Vorschrift für Ärzte. Wenn man so Gesundheitsuntersuchungen beim älter werdenden Mann macht, dann macht man eben dieses PSA-Screening, sagt man dem. Also du hast nichts, du hast gar keine Symptome. Ich messe einfach mal, wenn du 50 überschritten hast, alle 2 Jahre diesen PSA-Wert. Und wenn er dann ansteigt, dann muss ich gucken. Das ist erstmal die Grundidee und das ist an sich erstmal nicht schlecht. Problem ist jetzt eben an der Sache, dass das leider nicht so eindeutig ist. Also wenn der Test so klar eindeutig ist, wenn der erhöht ist über 4, dann hast du Prostatakrebs. Dann wäre die Sache einfach. Dummerweise ist es genau nicht der Fall. Das heißt, das Negative an diesem PSA-Screening ist, dass erhöhte Werte gar nichts zwangsläufig mit Krebs zu tun haben müssen. Oder auch umgekehrt mal, ein nicht erhöhter Wert schließt es aber auch nicht aus. Sondern wir haben da eben dummerweise Unsicherheiten in diesem Test, qualitativ. Nicht, weil die Labors schlecht arbeiten, sondern weil diese Methode eben nicht wirkliche Sicherheit erzielen kann. Das ist eh immer ein Thema bei allen Labortests. Wie sicher ist das Ergebnis für das, was ein Patient hat? Und das ist jetzt eben bei diesem PSA-Test so, dass es unglaublich viele Einflussfaktoren gibt, warum der eben doch ansteigen kann. Übertrieben gesagt, wenn du Rennrad fährst auf einem harten Fahrradsattel, und damit der Sattel letztendlich immer ja zwischen den Beinen auf den sogenannten Damm drückt, kurz darüber ist die Prostata, einfach schon durch das steigt der PSA-Wert an. in dem Moment nicht dauerhaft, aber wenn ich jetzt per Zufall, du hast das jetzt gemacht, zwei Tage später, nachdem du ordentlich Rennrad gefahren bist, messe ich jetzt den PSA-Wert, dann ist der ganz weit oben.
Dann kriegst du eigentlich eine Diagnose, einen Schreck.
Genau. Und dann, oh Gott, jetzt klar, man müsste dann eigentlich immer mal alles richtig machen. Im Moment, bist du Fahrrad, hast du das und das gemacht und so? Meistens leider passiert das nicht. Aber ist ja egal, jetzt kommt der Wert auf einen Fall hoch, jetzt geht das los. Oh Gott, das ist Prostatakarzinom. Erstens, der Patienten wird erzählt, das könnte, sieht nicht gut aus, Prostatakrebs. Was dann psychisch passiert ist, oh Gott, ich setze mich mit dem auseinander. Dann kommt eine Ratte von Labor und weitere Diagnostik. Erstmal nur Ultraschall, das wäre noch okay. Dann wird häufig ein MRI gemacht. Vielleicht findet man sogar eine kleine Veränderung, weil die im älteren Mann durchaus vorkommen kann. Dann kommt eine Biopsie, man muss da reinstechen, um Gewebe zu gewinnen. Da wird es dann schon heikler, weil ab der Biopsie wird es invasiv. Da steche ich irgendwo rein und versuche, irgendwas zu gewinnen. Das hat dann auch gewisse Risiken mit sich. Und dann läuft eine Latte an weiteren Geschichten an. Und jetzt muss man auch wissen, wenn wir jetzt mal den noch älteren Mann betrachten, so vielleicht alle über 70, dann muss man davon ausgehen, dass bei einer nicht unerheblichen Zahl von Männern einfach Prostatakrebszellen in der Prostata vorkommen. Wir schätzen, dass über 70, wahrscheinlich vielleicht 30% der Männer in der Prostata Prostatakrebszellen haben, die aber so harmlos, so langsam wachsen, dass bis zum erwarteten Lebensende, niemand wird wahrscheinlich älter als 100, kein Problem entstehen wird. Also man hat zwar Krebszellen in dem Organ, wird aber nicht an diesem Krebs erkranken mit Problemen. Diese Gruppe ist relativ harmlos. Die heikle Gruppe ist die, die nicht harmlos ist. Die gilt es zu unterscheiden. Und genau da hilft mir der PSA-Wert bei weitem nicht immer. Und deswegen ist es so, wenn dann diese Latte an Diagnostik anläuft, inklusive invasiven Punktionen, also hineinstechen, dann können durch diese diagnostischen Verfahren mehr Probleme entstehen, als vorher gewesen wäre, wenn ich das anders gemacht hätte. Und das macht die Sache eben durchaus problematisch, dass der PSA-Wert leider nicht diese Spezifität, also diese Klarheit gibt, dass, jawohl, der ist erhöht, dann ist das und jetzt muss ich. Und das macht es natürlich dann zum Problem, wenn ich so ein breites Screening mache bei ganz, ganz vielen Männern und dann nachher unglaublich viele, eigentlich nachher sogar unnötige Untersuchungen in die Wege leite. Vor allem, wenn dann ein System ins Laufen kommt, wo vielleicht nicht ganz so sensibel auf das reagiert, sondern, oh Gottes Willen, das muss jetzt alles so gemacht werden.
Na gut, ich meine, kriegst du das Wort Krebs an den Kopf geschmissen, dann hast du eigentlich schon den Tod vor dir.
Genau.
Das ist uns so eingeimpft worden, das ist ein geistiges Konstrukt. Ja. Und dann noch die Angst dazu.
Ja.
Und aus der Psychoneuroimmunologie, ich habe das Wort geübt, hat man ja gehört, dass die Psyche ja entscheidend ist.
Ja.
Ich lese den Artikel noch fertig. Mhm. Also steht ja auch, seit Jahren ist diese Methode in der Kritik.
Ja.
Und unten steht, die Wissenschaftler haben 11 Studien mit insgesamt mehr als 400.000 Teilnehmern ausgewertet. Im Laufe von 12 Jahren bewahrte der Test nur 3 von 1.000 Männern tatsächlich vor Prostatakrebs mit Ablegern und Metastasen. In 200 Fällen löste er falschen Alarm aus. Oh. Das heißt, der Test versetzt jeden fünften Patienten in unnötige Angst. Und in 35 bis 60 Fällen wies er Tumore nach, die keine Probleme verursachten. Trotzdem haben die Patienten unnötige Krebstherapien über sich ergehen lassen, wie zum Beispiel eine Operation. Dies kann zu dauerhafter Inkontinenz und Impotenz führen. Eieiei, also so großartige Erfolge sehe ich jetzt aber hier gar nicht, wenn ich diese Zahlen anschaue.
Das ist genau das. Das ist eben diese Frage, was genau sagt mir der Test aus? Jetzt hängt das natürlich nicht alleine an dem Test, es hängt dann natürlich auch an der Ärzteschaft. Wenn der Test positiv ist, was machen die mit dem Ergebnis? Also man muss natürlich ehrlich sein, es liegt nicht primär an diesem Laborwert, sondern da gibt es dann halt eine Ärzteschaft, die so einem Art Guideline-System folgt. Okay, der Wert ist über 10, jetzt kommt das und dann wird das einfach
mal gemacht. Aber das ist ja die Ausbildung.
Und leider wird unser System so gesteuert.
Genau. Ich meine, es sind nicht alle so, jetzt wie du, ein Ganzheitsmediziner interpretiert auch alles ein bisschen anders, aber die rein schulmedizinischen, die Frischstudenten, die rauskommen, die folgen dem Gelernten, was ja logisch ist.
Die sind genormt geschient auf ein Guideline-System. Mhm. Hart ausgedrückt ist das auch die Qualität, die gefordert wird. Also wenn so Qualitätsüberprüfungen ärztlicher Arbeit gemacht werden, dann geht es nicht unbedingt darum, wie viele Patienten hat man geholfen, sondern hat man sich diesem sogenannten vorgegebenen System genauso eingeordnet und das genauso abgearbeitet, dann hat man 100% qualitative Arbeit gemacht.
Aber weißt du, aus haftungstechnischen Gründen verstehe ich das eben auch wieder.
Genau, ja, weil da kann mir keiner was sagen. Ich habe es genau so gemacht. ich bin raus. Wenn ich da draußen was anderes mache, kann jeder behaupten, der hat da völlig von alleine und ohne Guidelines gehandelt, dann ist das nicht mehr seriös. Und das macht die Sache eben so schwierig, weil genau das passiert. Eben, wie gesagt, viele Prostatakrebserkrankungen sind in Anführungszeichen harmlos, im Sinne von eben verlassen das Organ nicht und würden eigentlich gar nicht viel machen. Und dann kann es eben passieren, dass über PSA und auf einmal dann doch letztendlich entschieden wird und der Patient folgt ja dem Rat von Spezialisten, das ist ja nachvollziehbar. Doch, das müssen wir jetzt mal prophylaktisch operieren, damit da ja nichts passiert. Und es ist so, die Prostata entfernen ist rein technisch noch relativ einfach, aber immer noch mit einer nicht unerheblichen Komplikationsrate verbunden, eben dass Nerven geschädigt werden, die dann Erektionsstörungen machen oder eben den Schließmuskel nicht mehr richtig ansteuern, dann ist man inkontinent und. Das ist nicht ohne, das sind keine 80% Risiko, aber eine nicht, wie man sieht in diesen Studien, eine nicht unerhebliche Zahl, die solche Nebenwirkungen hat. Eventuell bei einer Operation, die eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Mhm. Also das ist, der PSA-Wert darf kein primäres Alleinstellungsmerkmal sein, sondern er darf so eine Art Warnfaktor sein. Und dann braucht es einen sehr breit orientierten Arzt, der dahinter steht mit diesem Test und dann noch mit anderen Dingen versucht, wo auch Erfahrung eine Rolle spielt, für diesen einzelnen Patienten dann zu gucken, wie immer geht. Und das große Problem bleibt aber die Angst. Wenn der PSA-Wert einen bestimmten Wert überschritten hat, und ich gehe sogar noch zu Dr. Google, dann war es das. Und dann läuft genau das ab, was du gesagt hast. Mhm. Das Thema Angst und Immunsystem ist furchtbar. Das ist leider
so. Ich habe die Stresshormone, ich bin völlig im Sympathikus drin. Es gab absolut null Heilungsmöglichkeiten mehr. Ja. Ich frage mich jetzt generell ein bisschen, auch ein bisschen satirisch vielleicht auch, die Sinnhaftigkeit eines Tests. Ja. Weil wir gehen ja eigentlich immer wieder hin und suchen die Krankheit, statt eigentlich die Salutogenese zu fördern, nämlich die Gesundheit zu stärken.
Ja. Das ist natürlich, das ist das klassische Medizinsystem, ist ein Krankheitssystem. Das heißt, es geht nicht darum, gesund zu erhalten, primär, sondern eigentlich geht es, Krankheiten zu suchen, diese optimal zu behandeln.
Das ist doch ein Witz. Dann muss ja ein PSA-Test machen, die Frauen müssen die Brust regelmäßig kontrollieren. Dann wird, glaube ich, empfohlen, ab 50 musst du noch eine Darmspiegelung machen, irgendwie alle 2-3 Jahre, was auch nicht unerhebliche Risiken birgt. Mhm. Ich weiß nicht, was wir noch alles machen sollten, um unseren Geist auf die Krankheit zu fokussieren und zu suchen, wo stimmt es denn nicht?
Ja, also es wäre mindestens genau gleich wichtig, vielleicht eben sogar noch viel wichtiger, mit den Menschen darüber zu reden, was kann ich tun? Was kann ich tun, um keinen Prostatakrebs zu kriegen? Was kann ich tun, um allgemein gesund zu bleiben? Was kann ich tun, um keinen Brustkrebs zu kriegen? Natürlich, ich kann es nicht immer verhindern. Das ist nicht möglich. Deswegen brauchen wir auch ein gewisses Screening, eine Präuntersuchung, bevor Krebs entsteht. Die regelmäßige Abtasten der Brust durch die Frau ist ein zentraler Punkt
durch den Mann. Prävention.
Beim Mann wird es dann eben schwer. Ja, genau. Der könnte das übernehmen für die Frau, da hätte er auch was davon.
Gibt ja Schlimmeres, oder?
Unbedingt. Und die Kunst ist nachher wieder so ein Mittelweg zu finden. Aber leider bewegt sich halt unsere Medizin da in dieses ganz streng normierte Guideline-System, wo diese Empathie und die Erfahrung und das Gefühl des Arztes verloren geht. Die älteren Ärzte haben das noch, die sind nicht ganz so streng da normiert. Aber die neue Generation Ärzte ist nach einem ganz strikten System. Es muss so laufen und fertig. Und das ist sicher nicht unbedingt der Weg.
Und das hast du auch keine Chance.
In allen Ebenen, da hat man keine Chance.
Ich meine, wenn da wirklich der Mann, der Fachmann mir so kommt und das sagt, dann wirst du sehr ängstlich und willst natürlich, dass er dir hilft.
Ja, natürlich. Würde ich ja auch, wenn jetzt da irgend so eine Koryphäe mir sagt, da muss jetzt das... Ja, hallo, mache ich das? Das ist ähnlich wie wenn der Automechaniker immer sagt, sie müssen die Bremsen reparieren. Werden die meisten das tun und nicht sagen, bin mir nicht so sicher, mal gucken, sondern wenn ein
Fachmann bisschen längerer Bremsweg, so sagt, was soll's?
Also, sobald ein Fachmann mir mit Deutlichkeit was sagt, bin ich als Laie notwendigerweise angewiesen, das zu machen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Es gibt wirklich, wirklich schöne Beispiele, auch, wo wirklich auch Fachleute, auch hier in der Schweiz, wirklich Urologen, das sind ja die Spezialisten für sowas, das auch genauso sehen, der PSA-Test ist eins, aber es gibt da noch andere Dinge und gelassen. Und ich habe Patienten, die haben seit 4 Jahren einen PSA von 8 bis 9. Und da passieren nicht tausende von Dingen. Da wird ab und zu mal nochmal ein MRI gemacht, aber es ist Ruhe. Aber der Patient ist auch genau in dieses System eingebunden. Mhm. Das braucht aber einen Urologen, der das genau so sieht und so macht und nicht hektisch ins System hineinkommt. Naja, und da müssen wir halt ehrlich sein. Unser System in der Medizin, das ist jetzt nicht nur in der Schweiz, aber halt auch in der Schweiz so, für reine Beratungsleistungen eines Patienten ist die finanzielle Entlöhnung bescheiden. Wenn ich eine Prostata-Operation mache, habe ich einen ganz anderen Verdienst. Und das ist natürlich eine Frage, welche Anreize das System für die Nutzer, das sind jetzt in diesem Falle die Ärzte, bietet, wenn die Anreize für technische Maßnahmen, ob das jetzt Untersuchungen sind, MRIs oder Operationen, dimensional höher sind als für eine Beratung, dann muss man sich natürlich auch fragen, ob da vielleicht irgendwas falsch läuft, ob wir vielleicht nicht in einem System der Gesundung leben, sondern in einem System, das je mehr Kranke, desto besser ist mein Verdienst. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Wo bewegen wir uns heute? In welchem System bewegen wir uns? In dem Krankheitssystem oder in dem System, wie kann ich Menschen gesund halten?
Habe ich mir auch mal überlegt, ich wäre sofort bereit, eine Krankenkasseprämie nicht staatlich so zu finanzieren oder zu unterstützen, sondern zu sagen, das ist mein Arzt, der kriegt jeden Monat eine Prämie von mir und der ist eigentlich verantwortlich dafür, dass ich gesund bleibe. So, und dann muss ich das auch tun, was er sagt.
Das wäre das Optimum, ja, wenn das so wäre. Und das wäre auch bei der Prostata so. Es gibt dann durchaus ja interessante Sachen, die man präventiv tun kann. Natürlich ist es keine Garantie, das ist ja Unsinn, es gibt im Leben keine Garantien. Aber es gibt sehr, sehr viele interessante Dinge, von denen wir heute wissen. Da geht es schon wieder mit Vitamin D und Omega-3 los, wegen Entzündungshemmung in dem Moment. Das sind bestimmte Pflanzen, von denen wir wissen. Brokkoli kennen alle, aber auch Kürbis, die positive Wirkungen haben.
Ah, der berühmte Kürbiskern.
Der berühmte Kürbiskern, das funktioniert tatsächlich.
Sicher? Drei am Tag hieß es
ja, so übertrieben, aber das dafür halt regelmäßig. Ja. Also nicht einmal die Woche drei, das ist natürlich Unsinn, aber einfach eine gewisse Regelmäßigkeit. Wir kennen Granatapfel, wo es sehr positive Wirkungen hat. Also wir haben viele Dinge, die wir einfach nur in unseren Alltag schon mal einbauen können. Grüntee gibt es auch sehr interessante Daten beim Prostata-Phänomen. Also wir haben da durchaus interessante Dinge, von denen wir wissen, wenn wir das Menschen, die vielleicht ein bisschen ein Risiko haben, vielleicht hat der Vater schon mal was gehabt und so, dann kann man durch ganz viel positive präventive Maßnahmen was tun. Und in dem Setting mal einen PSA-Wert machen, ist eine ganz andere Geschichte als, oh, wir haben bei 1000 Patienten einen PSA-Wert, wenn der über 8 ist, geht er zuerst zum MRI und zack, zack, zack. Und dann entstehen genau solche statistischen Auffälligkeiten, dass wenn man das dann über die Masse betrachtet, leider zu viele Menschen negativ eben nicht profitieren. Und die ganz wenigen sind ja drei, für die drei war es wichtig. Aber wenn man das auf die Gesamtheit betrachtet, sind es halt doch nur wenige. Und die Kunst ist, es so hinzukriegen, dass man genau für diese kleine Gruppe diesen positiven Schutz eben bringt, aber die anderen nicht negativ in eine Mühle bringt, die keinem hilft.
Das ist die Kunst. Ich habe mal gehört, früher wurde in der Schulmedizin der PSA-Wert so definiert, ab diesem Wert ist Krebs. Und dann hat man den einfach mal halbiert und gesagt, jetzt ist da Krebs, das kommt mit so wie beim Cholesterin. Früher war alles gut bis zu dem Wert, dann hat man halbiert, doppelt so viele Patienten generiert. Also auch hier ist eine Wirtschaftlichkeit.
Das ist zumindest verdächtig. Und das passiert, und das, leider passiert es eben nicht nur in einem Bereich, sondern PSA, Blutdruck, Puls, Cholesterin, momentan schon ein bisschen länger. Vor allem, ehrlich gesagt, hier in der Schweiz, Ferritin, der Eisenspiegel. Hier muss man sehr stark kritisieren, von Ärztegruppen ein Ferritinwert festgelegt, unter dem ist nicht mehr gut. Und den hat man so hoch angesetzt bei 100, dass, wenn man alle Frauen untersucht, etwa 80% damit krank werden. Und damit kann man natürlich wunderschön Eiseninfusionen verkaufen. Und es gibt eben wirklich so spezielle Bereiche, wo sehr viele Eiseninfusionen gemacht werden, weil der Ferritinwert bei 50 ist eine Katastrophe, was nicht stimmt. Da kann man nicht unerheblich Geld verdienen. Also da ist dann auch ehrlicherweise die Ärzteschaft auch zu kritisieren.
Diese ständige Eiseninfusionen sind auch nicht ungefährlich.
Das ist eine Katastrophe. Eine Eiseninfusion ist eine absolute Katastrophe. Wenn sie gemacht wird, wo klar indiziert, mit klarem Hintergrund, ist alles in Ordnung. Aber wenn sie eigentlich unnötigerweise gemacht wird, wo geht das ganze Eisen hin? Sicher nicht nur in die Blutbildung, in die Milz, in die Leber, ins Gehirn. Es macht oxidativen Stress, freie Radikale dramatisch. Eine Eiseninfusion, so viel wie 8 Jahre rauchen. Freie Radikale, nicht Lungenschäden, aber freie Radikale. Also das sind dann schon keine harmlosen Dinge. Und wenn man dann sieht, dass da Normwerte absurd hoch angesetzt werden, und da ist jetzt klar, da steckt ganz klar ein monetärer Ansatz dahinter. Da muss man auch mal Ärzte kritisieren. Das ist nicht nur
Thema. Das ist jetzt ein ganz wunderbarer Abweicher gewesen aus der Sendung. Leider werden unsere Prostata-Kunden, die jetzt gerade diese Sendung anschauen, nicht Ferritin auf dem Bildschirm haben. Vielleicht müsste man darüber auch eine Sendung machen.
Ein eigenes Thema, ja.
Ein ganz eigenes Thema. Ja. Ich meine, ich habe auch so Damen zu Hause, die haben Ferritinwerte von 3, die andere 5.
Ja, ich auch.
Du auch?
Ja, aber denen geht's gut.
Ja, ein bisschen ausgelaugt.
Ja, ja, manchmal. Schwach. Also 3 ist dann schon an der Grenze sicher, aber das ist dann, ja.
Und dort habe ich mich immer gefragt, ob wirklich im Blutkern drin allenfalls ein Schwermetall drin ist und nicht ein Eisenatom. Was eigentlich der Grund ist, dass das Eisen nicht hält.
Dass die Frage ist, warum ist das so?
Ja.
Und Schwermetalle und toxische Metalle, das wäre jetzt aber gerade doch nochmal Thema Prostata.
Das machen wir.
Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, wenn ich Arsen, Quecksilber, Cadmium, Blei, sowas erhöht das Risiko auch für Prostatakrebs. Also insofern haben wir da genügend andere Dinge, die vielleicht wichtiger wären zu messen als die ganze Zeit PSA-Wert. Dass man das PSA als Teil eines Screenings nimmt, absolut. Dass das so absolutistisch der Wert ist, an dem nachher alles festhängt, würde ich dringend davon abraten. Und es gibt noch viele andere Faktoren, die für Prostata zur Gesundung beitragen würden.
Und darauf sollten wir uns konzentrieren.
Darauf sollten wir uns vor allem konzentrieren, ja.
Danke ganz herzlich, lieber Simon. Einfach immer wieder toll und spannend, mit ihm zu reden. Er ist so ein emotionaler, begeisternder Mensch. Ich klebe ihn an den Lippen und ich bin mir sicher, es geht Ihnen genauso. Bitte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nehmen Sie diese Sendung wirklich zu Herzen. Teilen Sie es weiter mit an vielen Herren, damit Sie einfach auch ein Bild haben darüber, was dieser Test wirklich aussagt und man nicht sofort durch einen erhöhten Wert in Angst und Panik versetzt wird, sondern dass es sauber abgeklärt werden muss, weil es ja wirklich nur ein kleines Indiz darstellt, ohne jetzt irgendwie gleich einen Krebs vor den Augen haben zu müssen und das Kopfkino letztendlich ins Rollen kommt.
Genau.
Super. Danke gern, lieber Simon. Und Ihnen auch alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.